Wohlstand für alle.
Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir sind wieder in der Speak Easy Bar, sprechen über die Fragen, die wir aus dem Publikum bekommen haben. Aber zunächst frage ich dich, wie war es in der Phoenix-Runde? Dort bist du ja aufgetreten. Es gab ein tolles Thema. Müssen wir bald schuften wie die Dänen?
Genau, die Dänen haben ihr Renteneintrittsalter auf 70 erhöht. Zusätzlich dazu gab es dann ja noch die Streichung eines Feiertages für die Aufrüstung. Man hat dort also eine Bewegung gegen die lohnarbeitende Klasse, kann man durchaus sagen, zugunsten von Staat und Kapital. Und genau, die Frage lautete dann, schuften wie die Dänen, müssen wir länger arbeiten? Das ist natürlich eine Frage, bei der ich gesagt habe, da muss ich mitreden. Weil ich schon die Frage so grundverkehrt finde, weil müssen wir länger arbeiten? Da gibt es ja zwei Sachen, die man sich sofort fragt. Erstens, wer ist eigentlich wir? Ja, gibt es eigentlich dieses Wir, was da so kollektiv beschworen wird? Da würden wir wahrscheinlich schon beide sagen, nee, eher nicht. Und dann auch dieses, müssen wir länger arbeiten? Ja, zu welchem Zweck denn? Also da wird überhaupt nicht benannt, wofür müssen wir länger arbeiten, damit genug hergestellt wird, um alle unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Oder heißt es, müssen wir länger arbeiten, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. All das wird natürlich nicht ausgeführt, denn es ist ohnehin klar, was gemeint ist, nämlich Letzteres. Ja, dass es darum geht, wie wird Deutschlands Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig. Und da durfte ich dann diskutieren, unter anderem mit dem Vorsitzenden der Hayek-Gesellschaft, ja, mit Stefan Kotz. Oh. Und es war sehr munter. Da habe ich mal ein bisschen Klassenkampf in der Phoenix-Runde verbreitet. Hat sich auch gut auf Twitter und Co. geteilt und mir auch viele neue Instagram-Follower gebracht. Das war ein großer Spaß für mich. Und vor allem, ich wurde auf Carsten Linnemann angesprochen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Die Moderatorin hat mich selbst auf ihn angesprochen. Ich wollte nämlich ohnehin auf ihn zu sprechen kommen und mal ganz klar sagen, ich habe mir die Erwerbsbiografie durchgelesen und von so einem lasse ich mir nichts über Arbeit erzählen. Und das durfte ich jetzt auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagen. Ja, das hat viel Freude bereitet. Sehr gut.
Und der Herr von der Hayek-Gesellschaft ist jetzt in einer tiefen Sinnkrise, dass es so etwas wie dich gibt, oder was?
Ja, zumindest hat er auf Twitter nochmal jetzt einen längeren Thread veröffentlicht, wo er gesagt hat, das Rentenproblem wird nicht durch Karl Marx, sondern durch Adam Riese gelöst. Ja, also der tut quasi so, als gäbe es da eigentlich gar keinen Verteilungskonflikt, sondern es sei eine rein arithmetische Sache, dass jetzt einfach länger gearbeitet werden muss, was natürlich falsch ist. Also ich meine, diese Gesellschaft produziert ja einen unglaublichen Reichtum und es ist ganz klar, dass die Frage, wer muss wie lange im Leben arbeiten, dass das ja direkt damit zusammenhängt, wie dieser Reichtum verteilt wird. Das ist also wie alles in dieser Gesellschaft ein Verteilungskonflikt ist und das habe ich da stark gemacht und das hat ihn natürlich sehr, sehr gestört. Aber ja.
Ja, das so Thema wird ja immer so entpolitisiert. Das ist ganz interessant. Man macht wirklich Adam Riese daraus. Ja, also man sagt nun, wir haben so und so viele Menschen, die einzahlen, so und so viele brauchen die Zahlung, weil sie dann in Rente gehen. Und das rechnet man dann so aus. Und da sind man irgendwelche Zahlen festgeschrieben worden. Und da merkt man aber schon, das reicht ja nicht. Also muss der Staat die ganze Zeit ja auch bezuschussen mit 100 Milliarden, ja, über die Jahre, Jahrzehnte gesehen, ja, dann muss man sich ja eigentlich fragen, es ist ja schon eine politische Entscheidung.
Das ist eine politische Entscheidung, aber die Idee ist ja immer quasi, dass man sagt, die Erwerbsrente wird wirklich nur durch eine Umverteilung innerhalb, sage ich mal, der Lohnarbeiterschaft finanziert. Also, dass man quasi sagt, die Beitragszahler von heute zahlen quasi für die Rentner von heute. So. Und diese Idee, die wird ja groß geschrieben in Deutschland. Und zwar hast du recht, der Staat finanziert auch noch andere Renten. Also zum Beispiel werden dann aus Steuermitteln finanziert, zum Beispiel so Mindestrenten bezuschusst, Mütterrenten etc. Ja, all das wird quasi da aus Steuermitteln gemacht. Aber man hat immer noch diese heilige Kuh, dass man sagt, nur aus den Beiträgen von heute darf auch die Erwerbsrente von heute finanziert werden. Und das könnte man ja anders machen. Also man könnte sagen, okay, wenn es jetzt nicht mehr reicht, dann müssen die Reichen jetzt ein bisschen bisschen mehr zahlen und dafür kann man weiter so früh in Rente gehen wie früher oder dafür bleibt das Rentenniveau stabil oder, ne? Das könnte man machen, will man aber nicht. Das ist eine ganz bewusste politische Entscheidung. Also man tut so, als wäre es unpolitisch, aber es ist natürlich in Wahrheit hochgradig politisch und auch hochgradig parteiisch, denn es ist in der Tat so, klar, wenn man dann nicht bereit ist, bei den Reichen da mehr ranzugehen, dann heißt es natürlich, dass es dann nach Adam Riese so sein muss, dass die Leute länger arbeiten, weniger Rente bekommen oder eine Mischung aus beidem. Und dagegen habe ich mich dort ausgesprochen und habe dann ganz klar gesagt, also man könnte auch in diesem Rahmen jetzt technokratisch anderes machen, wenn man wollte, will man aber nicht. Und wenn man das nicht will und sagt, das geht nicht anders, dann spricht das für mich gegen dieses Wirtschaftssystem. Ja, da war die Empörung groß.
Ja, vor allen Dingen könnte man das ja auch sonst anwenden auf die Reichen. Also wenn sich die Unternehmer beklagen, dass die Unternehmenssteuer so hoch ist, muss man auch dann sagen, ja, es ist irgendwie schade, dass man diese fixe Zahl hat. Man kommt da auch nicht runter. Man hat diese Unternehmenssteuer und dann werdet ihr wohl an euer Erspartes gehen müssen, wenn ihr investieren wollt. Ja, das könnte man denen ja auch sagen und stellt es auch als ein Naturgesetz dar. Dann müsst ihr mit dem Geld, das ihr schon verdient habt, eben anders arbeiten. Können wir ja nichts dafür, wir müssen leider diese Steuer erheben. Also das ist ganz interessant, dass man bei der Rente so ein Feld abgesteckt hat und da soll dann bitte das immer nur alles daraus sich ergeben. Naja, und damit hat man natürlich ein ideales Druckmittel und kann so eine Rationalisierung vornehmen, dass ja auch sehr viele, die ja dann länger arbeiten müssen, in gewisser Weise, wenn sie gefragt werden, auch einwilligen. Also es ist ja doch auch interessant, wie sehr dann Bevölkerung bereit sind, sich das auch aufschwätzen zu lassen. Und da gibt es ja wenig Rebellionen. Gut, Frankreich ist da nochmal ein anderes Beispiel, aber da sehen wir auch, am Ende hat es dann Macron durchgedrückt. Also das ist schon erstaunlich, wie sehr man also so etwas Einschneidendes verkaufen kann, während bei anderen Dingen die Leute viel früher sich aufregen, ja. Also das ist interessant. Also die höheren Benzinpreise, die sorgen viel mehr für Chaos im Nahverkehr, als jetzt zu sagen, ihr müsst 2 Jahre länger arbeiten. Da würde ich sagen, ich zahle lieber ein bisschen mehr für Benzin.
Auf jeden Fall. Und wo du eben noch dieses Thema Investitionen angesprochen hast, das ist ja auch immer so eine Demagogie, so zu tun, als würde wegen der hohen Unternehmensbesteuerung in Deutschland keine Investition stattfinden. De facto ist es ja so, dass Deutschland unglaubliche, also Deutschland erwirtschaftet ja unglaubliche Außenhandelsüberschüsse. Und was dann passiert quasi mit diesen gigantischen Profiten, ist ja, dass die wiederum im Ausland, also in ausländische Finanzprodukte etc. investiert werden. Dass also Geld, das durchaus auch innerhalb Deutschlands rein theoretisch investiert werden könnte, permanent ins Ausland fließt. Ja, also da kann man nun wirklich nicht davon sprechen, als würden die Investitionen daran scheitern, dass nicht genug Geld vorhanden ist. Nein, die Deutschen, die reichen Deutschen, die kaufen sich die ganze Zeit Finanztitel aus dem Ausland. Also offenkundig scheitert da keine Investition am flüssigen Geld, so will ich nur sagen.
Aber große Freude jetzt, anderes Thema, du hast es mitbekommen, man ist sich handelseinig geworden zwischen China und den USA, der Zollstreit, ja, beigelegt ist er nicht, aber man ist wohl auf einem guten Weg, heißt es da, wenngleich ich daran nicht so recht glaube und mit mir glaubt die Börse auch nicht so richtig dran, also die Börse hat zwar leicht positiv darauf reagiert, aber es war jetzt nicht so ein unglaublicher Sprung nach oben, das heißt, man glaubt jetzt nicht, dass die Kuh vom Eis ist. Wie ist das ausgegangen? Bislang wissen wir natürlich nur wenig und alles, was wir jetzt sagen, kann natürlich gleich schon wieder von Trump pulverisiert werden oder so. Aber es soll wohl so sein, dass die USA 55% Zölle erheben auf Waren, die aus China kommen und China im Gegenzug 10%. Das ist ja eigentlich ein ziemlich schlechter Deal für China, könnte man sagen, aber dann vielleicht auch wieder nicht. Also man muss mal sehen, welche Zugeständnisse da auch dem Tech-Sektor gemacht wurden in China. Auch Trump hat ja durchaus diese Idee, dass möglicherweise das Silicon Valley doch auch dahin vorstoßen kann. Also man kann gespannt sein. Jedenfalls ist es ja so, dass China, so zeigte sich hier, das eigentliche Druckmittel hat, nämlich diese seltenen Erden. China hat 90% des globalen Marktes für seltene Erden. Und die haben ja dann einfach die USA und auch andere Länder unter Druck gesetzt, indem sie sagten, ja, wir müssen da jetzt erstmal Exportbeschränkungen machen. Und auch der Verhandlungsführer aus China hat ja auch gesagt, ja, einen Handelskrieg, das will keiner. Und wir sind sehr zögerlich, aber wir wären bereit, ihn zu kämpfen. Und es wurde auch von chinesischer Seite nochmal gesagt, dass es ja nun ihre Sache sei, wie sie mit ihren Ressourcen umgehen. Also das haben sie jetzt auch nochmal klar gemacht. Und das bedeutet ja eine extreme Abhängigkeit von den USA. Und das gesteht Trump zwar nicht ein, aber das ist offenbar.
Du meinst umgekehrt eine extreme Abhängigkeit der USA von China.
Genau, ne? Ja, richtig. Ja.
Ich glaube, dass da tatsächlich diese Überzeugung, am längeren Hebel zu sein, dass die vielleicht seitdem Trump da seine großen, tollen Plakate vorgestellt hat, auf denen er vor einigen Monaten diese angeblichen Zölle der anderen Länder gegenüber den USA verkündet hat, da wo er gedacht hat, er würde am längeren Hebel sitzen, dass zumindest in Bezug auf China er mittlerweile vielleicht auch einsehen musste, dass das so eindeutig nicht stimmt, dass China schon ein großes Erpressungspotenzial hat in Form der seltenen Erden, aber auch in Form von US-Schuldtiteln letztlich. Also die Chinesen verfügen über unglaubliche Devisenreserven, die verfügen über unglaublich viele Staatsschulden der USA. Also die könnten ja einfach wirklich, wenn sie wollten, einen unglaublichen Wirtschaftskrieg vom Zaun brechen. Und ich glaube, dass da Trump dann vielleicht doch langsam Einsicht zeigen muss in die Tatsache, dass man da nicht mehr einfach ja dieser unipolare Player ist, der dem Rest der Welt etwas diktiert. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass er das dann versucht zu kaschieren, also dass er quasi nach außen hin trotzdem den starken Mann spielt und einfach so tut, als wäre das ein Deal,
Exzellent, hat er gesagt.
Genau. Als hätte er eh das durchgesetzt, was er gewollt hat. Und ich sag mal so, wahrscheinlich wird in der Wählerbasis man da jetzt auch nicht so genau nachfragen. Ja, also wie viel Prozent Zoll gibt es auf welche Produkte aus China? Das wird man da jetzt nicht so en Detail wissen.
Kommen wir doch zu einer Frage, die uns schon länger beschäftigt. Es ist ein bisschen kompliziert, aber wir sollten das nochmal aufgreifen. Und zwar gab es da von Julius mal eine Frage an uns vor 2 Monaten. Und zwar sagte er in Folge 292 zur Aufrüstung, sagt Ole zum Beispiel, dass die geplanten schuldenfinanzierten Militärausgaben der Kleinco über Finanzmärkte statt über den Haushalt finanziert werden. Nach MMT-Logik wird das Geld dafür aber buchhalterisch geschaffen und erst danach werden Anleihen für Finanzmärkte ausgegeben. Allerdings nicht um das Geld zu schaffen, sondern aus anderen Gründen, etwa der Bereitstellung sicherer Anlageoptionen. Das war also eine Anmerkung zu einer Folge und du musst es ein bisschen kontextualisieren, damit wir überhaupt noch wissen, wovon hier die Rede ist.
Genau, also er sagt quasi, dass es nicht stimmt, dass der Staat erst Schulden aufnimmt und dann dadurch neues Geld zur Verfügung hat und dann auch wieder Ausgaben tätigt, sondern er hat dann auch in einer weiteren Mail gesagt, nein, es ist andersrum, der Staat tätigt erst Ausgaben und refinanziert das dann im Nachhinein, indem er Schulden aufnimmt an den Finanzmärkten. Das heißt, er hat gesagt, der Staat kann sein Konto bei der Bundesbank überziehen ist also nicht darauf angewiesen, Schulden zu machen. Die macht er immer erst im Nachhinein, um das auszugleichen. Und ich habe jetzt dann einfach Maurice gefragt. Das ist ja immer die beste Adresse, die es dann doch gibt.
Denn du hattest ja schon einmal in der Speakeasy Bar auf die Frage geantwortet und dann kam noch mal was zurück.
Ne? Genau, ich hatte gesagt, nein, ich bin der Meinung, der Staat nimmt erst Schulden auf, dann gibt er das Geld aus. Ja. Dann kam noch mal der Widerspruch und jetzt habe ich Maurice gefragt, gut, was ist denn nun? Und ich kann sagen, die Antwort ist wie folgt. Es ist so, dass der Staat diese Möglichkeit hat, sein Konto bei der Bundesbank zu überziehen und er muss das dann aber immer letztlich ausgeglichen halten. Er kann das kurzfristig tun, muss dann aber quasi neue Schulden machen. Im Regelfall ist es aber so, wie ich es beschrieben habe, also im Regelfall ist es nicht so, dass der Staat erst irgendwelche Ausgaben tätigt und dann Schulden aufnimmt im Nachhinein, sondern im Regelfall ist es genau, wie ich sagte, erst nimmt er die Schulden auf und dann gibt er das Geld aus und das können wir uns ja auch hier nochmal kurz von Maurice anhören.
Ja, es gibt tatsächlich dieses Konto bei der Bundesbank, was den Tag über überzogen werden kann und in dem Moment, wo es überzogen wird, entsteht neues Geld, wird Geld geschöpft auch bevor Anleihen verkauft werden. Also tatsächlich ist diese Überziehung nur dafür gedacht, damit keine staatlichen Zahlungen scheitern. In der Regel wird ja alles vorab geplant, also vor großen Ausgaben, die anstehen, wird immer dafür gesorgt, dass genug Liquidität auf dem Konto ist. Und dafür werden ja Anleihen dann verkauft. Da können auch kurzfristig halt Anleihen verkauft werden. Also es hat jetzt, sage ich mal, in der wirklichen Fiskalpolitik keine große Relevanz.
So, und deshalb nochmal danke an Maurice an dieser Stelle für diese Aufklärung. Und dann würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter jetzt mit einer neuen Frage. Und zwar von Lana an dich, Wolfgang. Übrigens großartiger Name. Ich bin ja Lana Del Rey Fan. Hört man selten den Namen. Welche Strategien haltet ihr für sinnvoll, um den Rechtsruck in Deutschland außerparlamentarisch entgegenzuwirken? In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wie ihr zu Entrismus als Konzept steht. Ja, Wolfgang, das musst du uns nochmal erläutern, glaube ich.
Wenngleich mir das gar nicht leicht fällt, denn Entrismus und das Parlamentarische hängen ja eigentlich ziemlich miteinander zusammen. Mhm. Es sei denn, es wird ein anderer Begriff von Entrismus hier verwendet. Nun, also Entrismus ist ein ziemlich alter Begriff, der zurückgeht sehr stark auf Trotzki. Was ist aber damit gemeint? Und es gab aber auch schon vorher solche Ideen des Entrismus, beziehungsweise die trotzkistischen Theoretiker haben dann diesen Begriff stark gemacht, aber auch vorher gab es schon Überlegungen, nämlich auch schon zu Zeiten von Marx, wie sollten sich jetzt kommunistische Akteure verhalten, sollten sie in eine Arbeiterpartei gehen, um diese dann von innen umzugestalten nach ihren Zwecken, um auch Leute zu rekrutieren, um die Besten zu erkennen. So ist es dann nach dem Ersten Weltkrieg beispielsweise so, dass Lenin empfiehlt, den Kommunisten in die Labour Party in England zu gehen, weil dort so viele verschiedene Strömungen stattfinden, dass man also da durchaus auf gute Leute treffen kann und auch die Partei dann, so wie man es möchte, also zu seinen Zielen in eine Richtung bewegen kann. Und die und Trotzki und vor allem die Trotzkisten dann, die versuchen das dann in verschiedenen Ländern anzuwenden. Man muss auch sagen, mit mäßigem Erfolg. Nun, jetzt ist natürlich dann ein großer Sprung gemacht in die Gegenwart. Entrismus heute wird auch manchmal verwendet, wirklich als ein sehr negativer Begriff, bis hin zu Verfassungsschutz oder so wird so ein Begriff dann auch schon mal verwendet. Also, dass eine Partei unterwandert wird. Also man hat zum Beispiel auch den Begriff Entrismus immer mal wieder verwendet, um deutlich zu machen, dass irgendwo pro-palästinensische Aktivisten in der Linkspartei nach Posten streben oder sich da breit machen. Mhm. Marx 21, diese Bewegung der Linkspartei, hat man auch als entristisch mitunter gekennzeichnet. Und die Frage, die sich ja jetzt hier stellt, also welche Strategien wir für sinnvoll halten, um den Rechtsruck in Deutschland außerparlamentarisch entgegenzuwirken, da würde ich sagen, naja, also Entrismus wäre eigentlich ja schon eine Ausrichtung hin auf eine Partei. Es sei denn, ich lege den jetzt so weit aus und sage, ja, Entrismus kann auch sein, man versucht sich auch in andere Organisationen reinzuhacken, versucht die in eine Richtung zu drehen. Zum Beispiel die Kirche würde sich ja anbieten oder könnte man das mit Sportvereinen machen oder so. Darüber könnte man nachdenken. Das sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube auch, dass der Entrismus in Parteien reinzugehen schnell an Grenzen gerät. Oder man kennt ja auch manche trotzkistischen Leute, die so anfangen und eine Uni-Karriere oder so starten und dann auch immer sagen, ja, ich bin da so ein bisschen unter der Oberfläche tätig, ich will jetzt hier nicht so gesehen werden, aber wenn ich mal die ordentliche Position habe, dann, wenn ich Professor bin, wenn ich das Institut leite oder so, dann mache ich hier den Linksruck und das tritt aber dann oft nicht ein, weil man dann plötzlich merkt, dass es doch auch so in den Strukturen eigentlich ganz behaglich ist, warum jetzt sich noch groß anlegen. Also da, man kann da auch sehr schnell vom Trotzkist zu einem großen Opportunisten werden. Und deswegen würde ich also diesen Entrismus als eine Bekämpfung von rechts, für die Bekämpfung von rechts nicht so sehen. Und man kann ja jetzt sich schlecht in rechte Strömungen einhacken und glauben, dass man da was ändern kann. Also was man außerparlamentarisch machen kann, und das ist jetzt eine Antwort, die vielleicht einigen gar nicht passt, ist, wirklich den vorpolitischen Raum zu bespielen, um zu sagen, naja, dass sich in so vielen Regionen, die auch nicht gut besiedelt sind, die infrastrukturell Probleme haben, die ökonomisch schlecht aufgestellt sind, dass sich da natürlich sehr gut die Rechten breit machen können und ihre Ideologien auf Anklang treffen, das leuchtet ja ein. Also müsste man, und dass das oft über irgendwelche Vereine geht, über irgendwelche Jugendlager und was weiß ich, das ist ja auch überall zu beobachten. Da müsste man also überlegen, wie kann man diesen vorpolitischen Raum ganz klar besetzen, damit dort von Anfang an eine, ich sag jetzt mal dieses Wort, eine antifaschistische Arbeit stattfindet, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, hallo, ach, du bist 17 Jahre alt, Leon, möchtest du Antifaschist werden, sondern vielleicht Leon, 17 Jahre alt, erstmal sagen, wir machen hier eine Freizeit, wir machen einen Sommerurlaub, Camping oder was weiß ich, und wir machen auch ein bisschen noch politische Bildung, aber eigentlich geht es auch darum, eine gute Zeit zu haben. Und jemand, der, glaube ich, dann in so einer Weise solidarisiert, sozialisiert wird, wird eher nicht so anfällig sein für die Rechten. Das wäre jetzt meine außerparlamentarische Antwort, eine zumindest.
Das war nur der Teaser. Insgesamt sprechen wir fast 2 Stunden lang über die verschiedensten Themen. Es geht darum, wie eine neue Vermögensteuer funktionieren könnte, was wir vom Eurovision Song Contest und Jordan Peterson halten. Und es geht um verschiedenste Strömungen, die eine neue Gesellschaft herbeisehen. Es geht um die Permakulturbewegung und um den Solidarismus von Rudolf Diesel, und auch marxistische Debatten werden geführt, zum Beispiel zum Konkretkongress von 1993 oder aber zur Frage, was eigentlich das Absterben des Staates bei Engels und Lenin bedeutet. Wer das hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady und Apple Podcasts unterstützen. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung.